Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Schön, dass wir hier sein können. Zum dritten bzw. vierten Mal machen wir ein Live-Panel, ein Side-Event von der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir machen jedes Jahr, seit 4 Jahren, so ein All-Female-Panel. Heute zu dritt. Ich muss sagen, das hat direkt was mit Resilienz zu tun, denn meine Betreuung hat in letzter Minute abgesagt und deshalb sitzt meine kleine Tochter Fiona auf meinem Schoß. Mal schauen, wie sie das macht und wie ich das mit meinen Nerven so mache. Aber sie sehen aus wie ein sehr freundliches Publikum, also danke für ihr Verständnis. Wie gesagt, wir machen das zum vierten Mal und ich glaube, wir sind mit unseren Themen schon der Zeit ein bisschen voraus. Im letzten Jahr hatten wir das Thema, wie schützen wir unsere Demokratie vor hybriden Bedrohungen? Davor hatten wir KI und Desinformation mit der Zukunftsforscherin Dr. Florence Gau, die sicher was sagt. Und heute soll es um Resilienz gehen und Daten und Macht. Und ich freue mich sehr, dass ich eigentlich zum vierten Mal mit Dr. Katharina Schüller spreche. Sie wissen, wer sie ist, aber ich möchte zwei Punkte besonders hervorheben. Und zwar jedes Mal, wenn ich sie treffe, hat sie einen neuen Bestseller geschrieben. So fühlt sich das an. Ich weiß nicht, wann und wie sie das macht. Und zum Zweiten, sie ist Gründerin und Unternehmerin. Und ich finde in diesen Zeiten, also finde meine volle Bewunderung dafür, nicht nur als Unternehmerin sozusagen Geld zu verdienen und Arbeit für andere zu schaffen, sondern auch noch was Sinnvolles zu machen. Und zwar darunter auch unsere Behörden zu unterstützen, mit der Zeit zu gehen und ein bisschen fortschrittlicher zu sein und KI auch sinnvoll anzuwenden. Und da freue ich mich gleich auf die praktischen Beispiele, von denen du reden willst, insbesondere vom Zoll. Genau. Mein Name ist Dr. Zoe von Fink und seit 5 Jahren habe ich einen Podcast, der heißt Ich bin so frei. Und das Ziel ist, ein bisschen andere Stimmen reinzubringen, ja, andere Ideen, ein bisschen andere Perspektiven. Weil ich habe oft das Gefühl, wenn man so in der Medienlandschaft sich umhört, das sind immer die gleichen Leute in den Talkshows. Und meine Idee war einfach, ein bisschen mehr Fachexpertise, insbesondere von Frauen, einzubringen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Männer liebe. Also ich finde Männer ganz toll und deshalb in jeder Staffel ist auch ein cooler Mann, der etwas für Frauen tut. Resilienz, das hört sich so hart an, nach Abwehr. Und Fiona sagt auch, das kann ja gar nicht so hart sein. Und nach Defensiven. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir müssen Resilienz neu definieren. Und zwar als Fähigkeit, sich zu bewegen. Notfalls die Route auch mal zu ändern, ohne das große Ziel aus den Augen zu verlieren. Und genauso ist es auch mit der Freiheit, die muss auch immer neu austariert werden. Und Katharina und ich kommen aus zwei sehr unterschiedlichen Richtungen. Zum einen haben wir Sicherheits- und Verteidigungspolitik, das ist so meine Ebene. Und ich spreche heute aber als Privatperson. Also ich arbeite für die Bundesregierung, aber diesen Podcast mache ich als Privatperson, denn die Bundesregierung hat ja ihre Pressesprecher und so weiter. Und das sind meine privaten Beobachtungen. Und Katharina kommt ja aus der Ecke Daten, Technologie und Statistik. Und trotzdem beschäftigen uns die gleichen Fragen. Und zwar, wie bleiben demokratische Gesellschaften handlungsfähig, wenn Unsicherheit die Normalität ist? Und ich meine, vieles fühlt sich derzeit so unsicher an, als wäre man im dauernden Ausnahmezustand. Wir haben keine fertigen Antworten. Wir möchten hier gemeinsam mit Ihnen so eine kleine Reise durch Grauzonen und Ambiguität machen. Und für mich ist Resilienz ja eine Art Mindset. Und ich spreche auch als Privatperson. Ich habe auch das Gefühl, es läuft einfach alles nicht mehr so wie früher, in Anführungsstrichen. Und tatsächlich muss man sich für diese Zeiten besser vorbereiten. Nur als Beispiel, also wir haben es vielleicht gelesen, Anfang Januar gab es einen größeren Sabotageakt in Berlin und ich hatte tatsächlich 5 Tage keinen Strom. Und stellen Sie sich mal vor, Sie warten morgens auf, probieren die Kaffeemaschine anzubekommen, nichts. Handy, nichts. Absolut nichts. Also ich dachte kurz, die Russen stehen vor der Tür. Das war so beängstigend und wir waren komplett eingeschneit. Und in der Wohnung ist es kalt. Und man hat ein kleines Kind, was irgendwie warme Milch braucht, ja. Also man kann sich nur im Ansatz dann mal vorstellen, was die da in der Ukraine gerade durchmachen, wenn die dauernd keinen Strom haben und es so eiskalt ist. Das war wirklich beängstigend. Dann was habe ich gemacht? Ich habe da meine Sachen gepackt und bin mit dem Auto irgendwie losgefahren, bis ich wieder Strom gesehen habe. Und habe mir für nächstes Mal vorgenommen, ein Probe-Radio zu kaufen und meine Wasservorräte aufzustocken. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz gibt ja so eine Guidelines raus, was man machen soll für einen Krisenfall. Und ich glaube, Resilienz, und das kommt, muss langsam auch bei uns ein Ankommen, bedeutet auch, dass wir alle ein bisschen vorsorgen müssen, einfach für den Fall, weil diese Sabotageakte werden zunehmen. So viel dazu. Katharina, jetzt habe ich so viel geredet. Wo beginnt denn Resilienz bei dir, wenn du darüber nachdenkst?
Erstens finde ich das wahnsinnig spannend, dir zuzuhören. Also von jemand, der echt dabei war und das in Berlin miterlebt hat. Und zweitens, du hast von Mindset gesprochen. Und für mich als Statistikerin ist Mindset auch ein extrem wichtiges Thema. Wenn man denkt oft, ja, es geht ja um Daten und es geht um Algorithmen und es geht da um Tools und es geht um Skills. Aber nein, es geht in allererster Linie um ein Mindset, nämlich Mindset, mit Risiko und Unsicherheit umzugehen, zu verstehen, dass Unsicherheit normal ist, dass wir an manchen Stellen nicht Wissen haben und das auch nicht als Nichtwissen erscheint, sondern einfach als blinder Fleck und dass wir mit Wahrscheinlichkeiten leben und eben nicht mit Gewissheiten. Das Problem ist aber, heute lässt uns KI glauben, dass wir, wenn wir einfach nur genügend Daten haben, genügend Informationen haben, tolle Rechenleistung und die besten Algorithmen, dass wir dann ja Zugriff haben auf alles Wissen dieser Welt und dass wir alle Fragen beantworten oder gar berechnen können. Und das ist eine sehr gefährliche Lüge. Gefährlich ist es deswegen, oder es ist so gefährlich, dass es rund um den Globus von Statistikern auch thematisiert wird. Ich nenne nur ein Beispiel. Im September in Den Haag war der World Statistics Congress. Dort hat Ed Humphreyson, er ist der Leiter des UK Office for Statistics Regulation, gesagt, wir haben eine Riesenkrise des öffentlichen Vertrauens in Statistik. Und das hat nicht nur mit Nichtwissen zu tun, sondern mit einer Ignoranz von Nichtwissen, sondern mit dem Gefühl, wir wissen ja jetzt mittlerweile alles. Zwei Beispiele, USA, als die Leiterin des US Bureau of Labor Statistics rausgeschmissen wurde von Trump, weil er meinte, die Zahlen stimmen ja nicht. Und wir hatten es aber auch in Deutschland. Diese Riesendiskussion, das Statistische Bundesamt würde uns allen belügen oder werde manipuliert durch die Politik, weil das BIP korrigiert wurde, revidiert wurde. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Aber das wird halt dann ignoriert, weil eigentlich müssten die Statistiker das ja doch besser berechnen können. Gleiches Thema mit der Armutsquote, wo es auch eine Riesendiskussion darüber ging, ist es jetzt eigentlich alles Manipulation oder nicht? Das heißt, wir haben eine gefährliche Mischung aus Desinformation, Missinformation, aber auch einer Epidemie der Overconfidence, des Übervertrauens in die eigenen Fähigkeiten, die eben durch generative KI ganz stark befeuert wird. Und die große Frage ist, was können wir eigentlich noch glauben und wem können wir vertrauen? Und wenn dann das Beste, was uns als Antwort einfällt, ist, dass wir Social Media verbieten für Jugendliche, damit sie nicht mit den falschen Botschaften von Parteien jenseits der demokratischen Mitte konfrontiert werden, dann haben wir halt ein echtes Problem, weil wir als Gesellschaft eben lernen müssen, auch mit diesen Widersprüchlichkeiten und mit diesen Unsicherheiten und auch mit Angriffen auf die Demokratie umzugehen, aus welcher Ecke auch immer die kommen. Im Endeffekt geht es darum, wie schaffen wir es eigentlich, scheinbare Gewissheiten überhaupt als solche zu erkennen und zu hinterfragen. Und das Problem ist oft nicht, dass es keine Informationen gibt. Zoe, du hast Bundesamt für Bevölkerungsschutz genannt. Diese Checklisten gibt es seit Jahrzehnten. Jeder und jede kann sich informieren. Da steht detailliert drin, wie soll ich mich vorbereiten, was sind eigentlich die Risiken und die Gefahren. Und dass eben nicht nur der kurzfristige Stromausfall ist. 5 Tage ist noch relativ kurzfristig, aber auch, was passiert denn eigentlich danach? Ja, also die Systeme wieder hochzufahren, reagieren die Menschen, wenn es zu Plünderungen kommt und so weiter und so fort. Also das sind ja auch die großen Themen. Könnte jeder wissen und es ist trotzdem so verdammt schwer, das auf das eigene Leben zu übertragen und entsprechend zu handeln. Ich möchte dazu, wenn du erlaubst, so eine sehr persönliche Geschichte erzählen, die beginnt am 4. November 2025. Ich war in Santiago de Chile, stand vor einem Haus, in einer nicht gerade der tollsten Gegenden von Santiago. Mich hat ein Fahrer abgeholt vom Hotel, dorthin gefahren. Ich spreche eher schlecht als recht Spanisch. Und dann stand ich da in die andere Familie meines Großvaters kennenzulernen. Ich wusste, dass die existiert. Ich wusste, dass meine Großeltern Ende der 40er Jahre, kurz nach Ende des Kriegs, ausgewandert waren nach Chile aus Ungarn. Ich wusste, dass sie sich in den frühen 1960ern getrennt haben mussten und dass dann meine Großmutter mit 4 Kindern, darunter mein Vater, nach Deutschland zurückgekommen war. Ich wusste auch, dass es noch 5 weitere Halbgeschwister gab. Aber eigentlich hat niemand drüber gesprochen und diese Information hat all die Jahre, fast 50 Jahre, die ich jetzt alt bin, nichts mit mir gemacht. In meiner Wahrnehmung war mein Vater Ungar. Ich kannte die große ungarische Familie. Alles super, alles gut. Es war mir gar nicht klar, dass da eine riesen Lücke ist, die ich einfach nicht sehe. Und dass mein Vater diese Migrationsgeschichte hat mit 2-mal Entwurzelung, dass er eben seine ganze Kindheit und frühe Jugend in einem ganz anderen Leben verbracht hat. Das war für mich, ja, ich hätte es wissen können. Aber es hat sich angefühlt, als wüsste ich alles. Als würde mir gar kein Wissen fehlen, obwohl das offensichtlich der Fall war. Und dann stand ich dem eben gegenüber, im Fleisch und Blut sozusagen. Also wusste dann, wurde ich auf einmal damit konfrontiert, dass meine Datenbasis komplett lückenhaft war und dass ich komplett falsche Schlüsse gezogen hatte. Und dann waren da 3 Tanten und Onkels, es waren 3 Cousins, es war da die letzte Frau meines Großvaters. War so ein bisschen wie so dieses Matrix-Gefühl, ja, man wacht auf und alles ist anders und es lässt sich auf einmal nicht mehr integrieren. Und dann, es hat mich nicht nur in eine gewisse persönliche Identitätsfrage, Krise will ich jetzt nicht sagen, aber schon Frage nach meiner Identität gebracht, sondern auch in eine berufliche, weil mein Selbstverständnis ist ja klar. Ich bin immer kritisch, ich hinterfrage alles, ich stelle Hypothesen auf, dann suche ich nach Daten und überprüfe diese Hypothesen. Und dass das halt im eigenen Leben, wenn man persönlich betroffen ist, gar nicht so leicht ist, das habe ich da in dem Moment ganz stark am eigenen Leib verspürt. Und dann kommt eben die Frage, wie integriere ich das eben? Wie integriere ich Daten und Informationen, die so gar nicht zu dem passen, was ich bisher immer geglaubt habe? Und diese Frage, die müssen sich halt jetzt Millionen von Menschen stellen. Und das hat nicht nur was mit geopolitischen Entwicklungen zu tun, also mit den Herausforderungen, die dann eben zu Entwurzelungen, zu Migration und so weiter führen, sondern eben auch mit technologischen Entwicklungen. Also mit der Frage, wer bin ich ganz persönlich als Mensch, wenn KI doch eigentlich alles besser kann und schneller kann und effizienter kann? Wenn Maschinen mir Antworten geben auf Fragen, die ich noch gar nicht gestellt habe, wenn KI-Agenten hinter unserem Rücken, während wir schlafen, so wie OpenClaw alles Mögliche anstellen können, was wir möglicherweise gar nicht mitbekommen, aber unser Leben massiv beeinflussen kann. Also wie bleiben wir angesichts dieser Herausforderungen resilient? Bleiben wir relevant? Wie bleiben wir urteilsfähig? Und das möchte ich jetzt an dich zurückgeben, Zoe. Wie erlebst du eigentlich dieses Spannungsfeld gerade?
Dankeschön. Ja, eine spannende Geschichte darüber, dass man nie auslernt und nie sich selbst sicher sein kann. Das Beispiel, wo wir nochmal über das Social-Media-Verbot diskutieren wollten. Ich bin zwar auch dagegen, dass alles verboten würde, es ist ja auch keine Lösung, aber vielleicht bei unter 16-Jährigen. Aber das wäre später. Resilienz, neu Ding. In der Community, wo ich so unterwegs bin, also in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, gibt es viel Wargaming. Also es wird dann getestet, was sein kann und ob wir vorbereitet sind. Besonders beim das Militär ist gut, solche Planspiele zu machen oder Sicherheitsübungen. Und das hat sich auch in den anderen Ministerien durchgesprochen, dass wir für den Krisenfall besser vorbereitet sein müssen. Und jetzt fängt man halt an, mehr solche Krisenspiele und Planspiele zu machen. Spiel, ist kein Spiel, sondern einfach Übungen auch zu machen. Dabei gibt es zwei Probleme. Erstens, wir gehen immer vom Erwartbaren aus. Also wir üben dann einen Stromausfall oder wir üben eine Cyberattacke, anstatt ein bisschen über das Übliche hinauszudenken. Also wir üben eigentlich nur das Erwartbare. Und das Zweite, es gibt eine mangelnde Fehlerkultur in Deutschland. Das heißt, die Leute wollen eigentlich gar nicht das üben, weil da könnte ja rauskommen, dass sie nicht vorbereitet sind. Aber der ganze Sinn der Sache ist ja herauszufinden, dass die Fehler passieren können. Aber das lassen die Leute oft nicht zu, weil sie es nicht wollen, weil sie nicht bloßgestellt werden wollen. Und so gibt es eine große Zurückhaltung, was tatsächlich solche Führungen angeht.
Ja,
das so zu Wargaming. Aber was ist denn deine und meine zu solchen Flatspielen und Übungen über das Militär hinaus?
Absolut relevant. Es ist auch was wir beim Zoll demnächst mal ausprobieren wollen. Also so jetzt schon angedeutet, einer unserer größten Kunden ist der deutsche Zoll. Und da geht es um die Frage, wie KI-Einsatz dem Zoll helfen kann, seine Aufgaben besser zu erfüllen. Ich kann mir vielleicht noch zwei, drei Worte sagen, aber es ist auch in der Wirtschaft ein Riesenthema. Da die Stichwort Wissen ist Wargaming. Also wie kann ich eigentlich mit unerwarteten Entwicklungen, mit Szenarien umgehen, für die ich aktuell überhaupt keine Daten habe, sondern wo ich mit Annahmen arbeiten muss und dann herausfinden, wie ich das nicht Quantifizierbare in den Griff bekommen kann. Und die Frage ist ja nicht mehr, was ist wahrscheinlich, sondern die Frage ist, was ist eigentlich folgenschwer, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Und Wargaming kann eben dabei helfen, indem ich Szenarien mit anderen immer wieder und leicht verändert die Parameter durchspiele. Und das kann einfach auch als Tabletop passieren. Also ich brauche dafür gar keine digitale Unterstützung, um zu sehen, was sind eigentlich meine Reaktionsmuster, die mir vielleicht unbewusst sind oder die Reaktionsmuster meines Gegenübers? Also wo sind meine eigenen kognitiven Verzerrungen? Worauf reagiere ich? Welche Signale nehme ich wahr und bewerte sie vielleicht über? Welche nehme ich aber überhaupt nicht wahr, obwohl sie extrem relevant sein könnten? Also Informationen, die ich immer wieder ausblende, obwohl sie eigentlich für den Ausgang dieses Spiels höchst relevant sind. Das Problem ist dann eben halt nicht, was kann ich berechnen, selbst wenn ich jetzt Zugang zu allen Daten hätte, sondern worüber gibt es gar keine Daten, aber was ist denkbar, dass es passiert? Und zum Beispiel dieses Szenario, wir haben eine erratische Zollpolitik von einem Präsidenten, der es eben vielleicht nicht unbedingt aus, zumindest so erscheint es uns, rationalen Gründen nutzt, vielleicht sind sie ja auf einer anderen Ebene durchaus rational. Ich habe darüber kürzlich gesprochen mit einem guten Freund von mir. Der ist CEO eines relativ großen Mittelständlers, Automobilzulieferer, auf weltweit tätig. Und er hat mir dazu gesagt, also erstens, wir sind durch Themen komplett reaktiv unterwegs. Warum? Wir haben das abgewogen. Für uns lohnt es sich nicht, dafür Experten zu beschäftigen, wie es halt bloß den Konzernen mache. Deswegen gehen wir dieses Risiko ein. Also wir denken, dass es sich eben für uns nicht lohnt. Dann meinte er aber auch so, wenn er ganz ehrlich ist, kann er das ja gar nicht beurteilen, ob es sich lohnt oder nicht, weil er nicht weiß, wie groß das Risiko ist und ob es sich vielleicht in Zukunft noch verstärkt. Und das Zweite, was er sagte, ist, ging ihm ähnlich in die Richtung meiner persönlichen Geschichte. Wir haben zwar Informationen, aber oft schauen wir gar nicht hin. Das heißt, die Frage, wie wir diese Informationen bewerten im Kontext dessen, was wir für relevant halten, ist eigentlich das viel größere Problem, als das, den Nicht-Zugriff zu haben auf die Informationen. Das Beispiel, was er mir genannt hat, ist, er meinte, deutsche Automobilhersteller haben es in China einfach, die sind einfach komplett lost. Er meinte, sie beliefern auch BYD mit ihren Produkten. Und was er da sieht, ist, die haben einfach erkannt, dass es in China einen riesen Trend gibt, ein riesen Bedürfnis nach Gaming, nach Gamifizierung. Und BYD baut Autos. Die können, wenn man halt im Stau steht, was in großen chinesischen Städten öfter vorkommt, umschalten in einen Gaming-Modus. Und das ganze Auto wird komplett aktiviert und wird so wie so 4D-Kino, wird so zur mobilen Spielekonsole. Und deutsche Automobilhersteller, CEOs, sag ich, so ein Schwachsinn, der braucht sowas, ja. Aber das ist etwas, was möglicherweise jetzt dazu führen wird, oder ein Element, das dazu führen wird, dass wir bei Elektroautos in China einfach nicht mehr vorankommen werden. Und die Frage ist, kann man sowas erkennen oder wie kann man sowas systematisch erkennen? Und das ist auf der einen Seite ein Mindset-Thema. Also bin ich überhaupt bereit zu akzeptieren, dass andere Kulturen anders ticken, andere Gruppen anders ticken und die Informationen auch entsprechend zu verarbeiten? Vielleicht kann ich auch KI dafür nutzen, um eben diese einzelnen Informationen einzuordnen. Das ist auch etwas, was wir beim Zoll gerade austesten wollen. Mit etwas, was wir mal so als Arbeitstitel automatisierte Lageberichterstattung nennen. Falls Sie sich fragen, warum ich darüber spreche, ist, weil wir das ganze Projekt mit einer Begleitforschung machen und auch sehr offen kommunizieren. Wir haben mittlerweile zwei wissenschaftliche Artikel darüber publiziert. Die Begleitforschung ist in der WHB in Stuttgart, um besser zu verstehen, wie wie sage ich, das Risikoverständnis nehmen soll, der Umgang mit Risiken bei denjenigen an der Basis und welchen Einfluss hat das auf die Leistungsfähigkeit oder auch die Vulnerabilität des gesamten Systems. Das ist eine ganz spannende Forschungsfrage, die sich Weil und Zoll, der ein extrem wichtiger sicherheitspolitischer Akteur ist, noch niemals vorher angeschaut hat. Also in dieser automatisierten Lageberichterstattung, um zurückzukehren, geht es eben darum, welche Rolle können Einzelinformationen spielen? Also beispielsweise eine Aussage zum Zoll, die Trump tätigt, oder ein neuartiger Fund in Singapur, London oder in Bogota. Was könnte das bedeuten? Welche Szenarien kann ich dann durchspielen, um dabei einen Gegner wie die organisierte Kriminalität auch besser nicht zu verstehen, aber mögliche Reaktionen vorausdenken zu können, weil das Einzige, was man über die OK weiß, ist, dass man eigentlich nicht sehr viel über sie weiß. Und das ist eben alles nicht prognostizierbar, aber es ist durchdenkbar, insbesondere was die Folgen angeht davon. Ja, bevor ich jetzt hier wieder so lange Monologe halte, gebe ich mal wieder an dich so, weil ich glaube, du hast auch schon viele Themen.
Ich habe ja gesagt, dass wir aus verschiedenen Blickwinkeln auf Dinge schauen. Vorhin sagtest du, ermietest du Autos und Schiene. Ich dachte natürlich gleich, du denkst an das Sicherheitsproblem, und zwar, dass die chinesische Technologie hier kommt, hierher kommt und wir sozusagen ausspioniert werden und dass es auch schon Länder gibt, die ihren, also sagen wir Beamten haben, schon das auch Polen, chinesische E-Autos zu kaufen, also in der Sorge aneinander ausspioniert zu werden. Aber es ist auch sehr interessant mit dieser Gaming-Ecke, einfach nur, das ist der andere Blick auf ein Thema. Wir leben in sehr, sehr komplexen Zeiten. Und das Thema meiner letzten Staffel von dem Podcast war Krise. Und ich habe meine Teilnehmerinnen gefragt, ob wir uns wirklich in einer Krise befinden oder ob es sich nur so ranfühlt. Und dazu habe ich unter anderem die Chefin des Nachrichtendienstes, die tierischen Abschirmdienst, interviewt, Frau Rosenberg, oder Friederike Dahrens, sie ist Leiterin der Cyberabwehrabteilung im Innenministerium, oder auch Benedikta von Seehern-Joss, die ist beim Europäischen Auswärtigen Dienst, oder Frau Plache, die ist vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Und alle Gespräche, muss ich sagen, waren ziemlich ernüchternd. Ob es um Rechtsextremismus ging, Sabotage, gezielte Desinformation, der Schuss kritischer Infrastruktur oder der nächste Krieg im Weltraum. Es war, ja, die Lage ist angespannt, machen sich viele Sorgen, das ist sehr viel Arbeit. Und was mich aber beruhigt oder was mir Mut macht, würde ich sagen, weil ich bin eine Optimistin, ist, dass es hochmotivierte Menschen gibt, also Frauen, die dabei sind, etwas über diesen Staat zu tun, damit der Staat funktioniert, damit unsere Demokratie funktioniert. Und ich glaube, eins der wichtigsten Themen ist, Vertrauen in den Staat wiederherzustellen, die Funktionsweise des Staates, in die Modernisierungsfähigkeit des Staates. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass Leute wie du, dann auch die Bundesregierung, bei solchen wichtigen Sachen wie den Zoll beraten. Wir brauchen unbedingt wieder Vertrauen. Ich glaube, zum Beispiel allein, dass die Deutsche Bahn nicht mehr so funktioniert wie früher, das sich sehr negativ auf die gesamte Gesellschaft aus, wie so ein Trauma antat. Dass wir denken, wie kann das denn sein? Besonders wir Deutschen nicht so viel Veränderung mögen. Wir mögen Beständigkeit. Wir mögen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Und haben Schwierigkeiten, uns anzupassen. Alles geht eigentlich zu schnell. Viele wünschen sich sozusagen das Alte zurück. Es kommt aber nicht mehr. Und da sind wir wieder beim Thema Mindset. Wenn ich eine Botschaft heute hätte, ist, dass wir aggressiv pragmatisch sein müssen. Also wirklich aggressiv pragmatisch. Und einfach feststellen müssen, so ist es jetzt. Und jetzt arbeiten wir einfach die Dinge aus. Zum Beispiel, letzte Woche wurde mir mein Handy geklaut. Ich war mit dem Kinderwagen unterwegs. Und dann fragt man sich, wer macht denn sowas, an der jungen Mutter mir das Handy zu klauen? Und sie wissen nicht, wenn man heutzutage ein Handy nicht mehr hat, da bricht ja das halbe Leben zusammen, also nichts geht mehr. Und dann habe ich mich eigentlich gefragt, so ringe ich mich jetzt auf, hast du mein Portemonnaie oder habe ich geklaut mit Post und so weiter? Und ich war in Brüssel und mein Flug wurde storniert und dann denke ich, ja, geht's noch schwimmen? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, also was bringt es jetzt? Also wen bringt das, was ich mich jetzt raufkriege? Ich arbeite jetzt einfach alles ganz stoisch und ab und mache irgendwie das Beste draus. Und manchmal passieren ja auch dann nette Dinge, ne? Mit einer netten Begegnung auf der Polizeiwache oder sonst was. Also man muss einfach probieren, in diesen Momenten das Gute einfach zu sehen.
Genau.
Katharina, ich rede über meine persönlichen Katastrophen. Du willst auch über andere Katastrophen reden und ungemeinte Optimierung.
Ja, gleicher erster Punkt dazu ist, dass solche Katastrophen normal sind. Und diesen Begriff normale Katastrophen, den hat Charles Perrow geprägt schon vor Jahrzehnten in seinem gleichnamigen Buch. Und was er sagt, ist, dass wir in komplexen und eng gekoppelten Systemen, dass in solchen Systemen Schäden nicht entstehen durch individuelles Versagen. Also nicht dadurch, dass du mal einen Moment dein Handy aus den Augen gelassen hast oder so. Oder bei der Bahn die eine Person, die jetzt einen Fehler gemacht hat, sondern dass diese Probleme entstehen durch gut gemeinte, aber falsche Optimierung. Das heißt, je mehr wir versuchen, Unsicherheit durch Kontrolle zu optimieren, umso fragiler werden Systeme, aber unsere Illusion von Stabilität steigt. Und das ist die große Gefahr. Das heißt, je mehr Regeln wir haben, je mehr Kennzahlen, je mehr Überwachung, desto mehr entsteht das Risiko neuer Gefahr, neuer Risiken, und zwar genau dort, wo wir nicht hinschauen. Und deswegen war auch so meine kritische Randbemerkung zum Social-Media-Verbot. Ja, mir geht es nicht darum zu sagen, auf gar keinen Fall, denn das ist schlecht und so weiter, sondern wovor ich warne, ist damit eine Illusion zu erzeugen, dass wir jetzt ein Problem im Griff haben durch eine Maßnahme, die nach Haken durchgreifen klingt. Und dadurch übersehen, worum es eigentlich tatsächlich geht. Das heißt, je komplexer das System, desto gefährlicher ist es, die Illusion von Kontrolle zu haben. Und weil wir dadurch eben auf unaufmerksam werden und vor allem das Problem entsteht, dass wir dann Probleme auf individuelles Versagen schieben, statt zu fragen, ist es nicht vielleicht ein strukturelles Versagen?
Wir sind hier gerade bei der MSC. Alle haben mit Erleichterung die Rede des Außenministers gehört. Manche haben schon das Schlimmste erwartet. Es kam jetzt nicht viel Neues. Die USA sind, wie sie sind, auf der einen Seite unsere Partner und auf der anderen Seite passieren Dinge, die nicht mit unseren Wertestellungen vereinbar sind. Und auch hier würde ich sagen, muss man so agieren wie der NATO-Generalsekretär, aggressiv, pragmatisch, nicht mehr der Zeit hinterher trauern, wo sagen die transatlantischen Beziehungen gegeben waren und die USA für unsere Sicherheit in Europa gesorgt haben, sondern sich abmassen und sich dann zu kümmern, dass die USA an unserer Seite bleiben, aber mit ganz pragmatischen Angeboten. So muss man, glaube ich, auch die Waffenlieferung nehmen oder sehen die wie Pearl. Das sind so Pakete, die die USA schnüren, und das sind dann Waffenlieferungen für die Ukraine, und darauf hat man sich geeinigt, die NATO verbindet, dass die USA dann auch abkaufen. Das ist sozusagen ein Deal, wo man praktisch die USA an Bord halten kann. Ich wollte über die USA reden und auch, dass wir weiterhin in unseren Werten an Partnerschaften glauben und an Solidarität. Aber tatsächlich hat der Wilde Westen auch ein bisschen begonnen, wie der Wettlauf um Rohstoffe zum Beispiel. Oder auch Cyberangriffe, die sich wirklich mehren und das große Thema Attribution ist. Das heißt, manchmal wissen wir, wer es war, aber muss man tatsächlich überlegen, ob es politisch opportun ist, daraus jetzt eine größere Geschichte zu machen unter den chinesischen oder russischen Botschafter einzubestellen. Und ja, unsere Resilienz hat halt auch viel Ambiguität auszuhalten. Und da bin ich dabei, wolltest du was zur Luftfahrt erzählen? Und ich gehe ganz kurz mit meiner Tochter einmal raus.
Bevor ich zur Luftfahrt komme, ist, weil so egal das Stichwort gemacht hat, Cyberangriffe, da ist ja nochmal ein Problem. Es geht da auch nicht nur darum, bestellen wir jetzt einen russischen Botschafter ein oder nicht, sondern was können wir überhaupt tun, wenn was passiert ist? Es gibt Gruppierungen wie die Cybercrime Gruppe Evil Corp aus Russland. Wenn die angegriffen hat, das typische Vorgehen ist, man wird angegriffen, Daten sind gesperrt, es wird gedroht, damit sie zu löschen oder zu veröffentlichen, es sei denn, man zahlt Lösegeld. Wenn ihr aber so eine Cybercrime Gruppe habt, die eindeutig aus Russland ist, kann ich als Unternehmen gar nicht zahlen, weil ich dann verstoße gegen Sanktionen. Das heißt, ich schaffe mir ein rechtliches Problem wegen möglicher Unterstützung russischer Gruppen, wenn ich der Lösegeldforderung nachkomme, und muss möglicherweise dafür dann auch noch zahlen. So, riesen Dilemma. Das, im Grunde sind wir wieder bei dem Punkt, wir haben systemisches Versagen. Was kann ich tun gegen systemisches Versagen? Ich habe jetzt nicht das Allheilmittel, aber das, was sich in der Forschung als einzige Möglichkeit herausgestellt hat, überhaupt vorzubeugen, ist das Thema Just Culture. Das ist so der Begriff, von dem verbreitet das ist. Das heißt auch eine radikale Lernstrategie, also nicht nur aggressiver Pragmatismus, sondern radikales Lernen. Und das heißt, weg von den Schuldzuweisungen, das Akzeptieren, dass Fehler zum System dann zugehören und dass es besser ist, eine Kultur zu schaffen, in der jeder kleinste Fehler, selbst wenn er noch nicht mal irgendwelche Konsequenzen hat, denn ganz offen angesprochen wird und es dann nicht darum geht, was hast du falsch gemacht, sondern was passiert, was in unserem System kann dazu führen, dass solche Fehler entstehen können und dass sie sich möglicherweise ausbreiten und zu normalen Katastrophen auswachsen. Das heißt, weg von den Schuldzuweisungen, genau diese, dass die Resilienz zerstören und hin zu Akzeptanz von Unsicherheit, dass das unser Ausgangspunkt sein muss für die professionellen Handeln und dazu auch geschützte Lernstrategien schaffen. Das heißt, auch wieder hier Dinge nicht von vornherein verteufeln, nicht verbieten. Das ist dann auch wieder die Frage des Pragmatismus, sondern zu sagen, wie können wir in geschützten Räumen lernen, damit umzugehen. Beispiel aus meiner Erfahrung mit dem Zoll, es war die Frage, wie setzen wir das ganze Thema eigentlich auf? Also es war uns klar, wir wollen KI-Anwendungen entwickeln. Die Generalzollreaktion war auch extrem dahinter. Das kam auch relativ schnell, auch dann wurde es dann auch in einer Liste auch im Bundestag diskutiert, was wir da machen und dass das auf alles ein ziemlich cooles Thema ist. Dann bin ich mit meiner Forschungspartnerin losgezogen. Wir durften prospektieren an verschiedenen deutschen Flughäfen. Ich war fast 4 Wochen unterwegs in dunkelblauer Kleidung und habe dann auch mitkontrolliert und war auch im Untergrund beim Gepäck mit den Hunden unterwegs, habe Nachtschichten gemacht, die sich ganz anders angefühlt haben als meine Nachtschichten als Unternehmerin oder Forscherin. Und mein Bild vom Zoll auf deutlich verändert haben. Und was wir gesehen haben, ist erstmal ziemlich viel Skepsis. Jetzt kommen wieder die da oben, die eigentlich von unserer Realität überhaupt keine Ahnung haben, entwickeln irgendein System und mit dem müssen wir dann halt arbeiten, was passt für uns oder nicht. Und in dem Moment haben wir den radikalen Change gemacht und gesagt, wir gehen ganz anders an dieses Thema ran. Und wir fragen die Leute vor Ort, was sie eigentlich brauchen. Und haben da die Ideen vor Ort aufbereitet, vorgetragen in die Generalzolldirektion und hatten glücklicherweise dort eine Innovationsabteilung, wo haben wir nach wie vor gesagt, endlich haben wir den Kontakt zu den Leuten an der Basiswelt. Genau das ist auch ein Grund des systemischen Versagens, oft in der Verwaltung oder in Systemen noch wieder Bahn, dass dieser Kontakt nicht da ist. Es gibt streng hierarchische Systeme. Ich darf nicht mit dem Zollbediensteten im Nachbarflughafen einfach so reden, sondern ich muss die Hierarchie nach oben über die Folge setzen und dann wieder runter. Und vielleicht kommt es noch nicht mal an, weil er nicht anfährt, dass es ein das Problem ist. Also wie können wir das schaffen, diese Brücken aufzubauen?
Ja, was wir
gemacht haben, war sehr frühzeitig die Zöllnerinnen und Zöllner einzubinden in die erzählbare Systeme. Also wir haben schlicht von Anfang an die ersten Entwürfe von dem, was wir gebaut haben, freigegeben an alle, die sich interessiert haben und haben Feedbackformulare reingebaut und gesagt, arbeitet damit, spielt damit rum, wenn euch irgendwas auffällt und wenn es ist, die Schrift ist zu klein oder ich verstehe dieses Diagramm nicht, schreibt uns sofort zurück. Und es funktioniert unfassbar gut. Also da ist so eine positive Dynamik entstanden dadurch, die kann ich bis heute manchmal nicht fassen. Und dann, das absolut Unerhörte war, dass wir dann sogar 2 Wochen lang Zollbedienstete bei uns in meinem Unternehmen hatten, die mit uns programmiert haben. Und das muss man sich mal vorstellen in so einer Behörde, dass das einfach geht. Und diese Sichtweise oder diese Herangehensweise brauchen wir auch, wenn es um das Thema KI-Agenten geht. Also, es funktioniert nicht zu sagen, wir verbieten jetzt KI-Agenten oder die Mitarbeitenden dürfen das nicht nutzen. Und auch unsere Sandbox-Architekturen, in denen geschützt ausprobiert werden kann, was kann eigentlich passieren, und dabei zu lernen und auch im Druck rauszunehmen, dass solche Dinge, solche Systeme von Anfang an funktionieren müssen und dabei auch einen Widerspruch erlauben. Denn was sonst passiert ist, es wird immer diese eine Person geben, die dann im Zweifel Schatten-KI nutzt und damit super effizient ist und tolle Ergebnisse liefert, und dann entsteht der Druck auf all die anderen, ja jetzt genauso zu performen. Und genau diese schattige KI, also diese Systeme, die offiziell in der Organisation nicht erlaubt sind, aber von den Mitarbeitenden genutzt werden, damit sie ihre Arbeit machen können oder die vermeintlichen Anforderungen entsprechen, die sind eine Riesengefahr für Organisationen. Und das betrifft eben nicht nur die Verwaltung, sondern das betrifft auch ganz stark unsere Wirtschaft. Also worauf ich hinaus müsste, ist, wir müssen lernen dürfen und auch eine Demokratie muss lernen dürfen, weil Fehlerfreiheit oder vermeintliche Fehlerfreiheit, die gibt es nur in autoritären Systemen.
Ja, ich würde ein paar Worte zu Technologie, Daten und Entscheidungen sagen, und zwar, wie wir uns am besten vorbereiten, wenn es Krisen gibt. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze, also ich habe ja viel mit Bundeswehr oder Militär zu tun, und da wird alles durchgeplant, also eine Eventualität. Und dann ist dann halt manchmal das Problem, dass im Krisenfall gar nicht alles so ist, wie eigentlich geplant. Also man kann die Krise eigentlich überhaupt nicht planen und deshalb muss man möglichst gut vorbereitet sein. Und dann gibt es andere Ministerien, da gibt es zum Beispiel Krisenstäbe, also die überlassen wir dem Zufall, aber haben dann zum Beispiel mehr Personal oder so im Hetto für, wenn was passiert. Also gibt es einfach eine große Bandbreite von, wie man reagieren kann auf Krisenfälle. Also ganz, ganz doll vorbereitet sein, aber dann so ein starres Schema F zu haben, was dann vielleicht gar nicht passt. Oder ja, etwas überrascht zu werden. Und da würde ich in das Thema strategische Vorausschau kommen, was wir auch oft mit der Florence gesprochen haben, dass ich das immer noch so mitbekomme, dass das bleibt so ein bisschen ein Hobby- und Nischenthema. Also die Realität ist so, dass wir so viele, also dass so viel passiert, dass wir so damit beschäftigt sind, immer nur zu reagieren, dass man eigentlich kaum Zeit hat, mal in die Zukunft zu schauen und auch, wie sie immer sagen, die Zukunft zu gestalten. Also was wir für eine Zukunft haben wollen, also darüber nachzudenken, wo wir eigentlich hinwollen, weil wir ständig im Reaktionsmodus sind. Und das finde ich so schade und das wäre auch ein Anliegen, ja, dass wir mehr darüber nachdenken, was wir für eine Zukunft haben wollen und die Schritte, die wir dafür tun müssen, um dort hinzukommen. Das wäre mein Ansatz, weil, wie gesagt, meistens in diesem Krisenmodus ist man im Survival-Modus und nur am Reagieren. Ich würde gerne noch mal auf ein wunderbares Buch zu stellen kommen über KI, Macht und Daten. Und meine Frage an dich ist, ja, welche Illusionen müssen wir sozusagen im Umgang mit Daten und Risiken wirklich mal aufgehen?
Das ist die Illusion, dass wir alles messen können, beziehungsweise dass wir das, was wir messen, auch das Relevante ist. Das heißt, dass das Deskriptive, was wir beschreiben, mit Hilfe von Daten und Kennzahlen zugleich dann, also dass da die Gefahr besteht, dass es zu Normativen wird, also zu dem, wonach wir auch handeln sollten. Was heißt das ganz pragmatisch? Es gibt ein Gesetz, das nennt sich Goodhart's Law, und das besagt, wenn Kennzahlen zu Zielgrößen werden, dann verlieren sie ihren Informationswert. Also in dem Moment, wo ich anfange, nach Kennzahlen zu steuern, dann sagen die mir nichts mehr aus über die Realität, weil alle dahin optimieren, ihr Verhalten dahin optimieren, dass sie diese Kennzahlen treffen. Ich bringe mal wieder ein Beispiel aus meinem gerade aktuellen Lieblingsumfeld, die Zoll. Und da ist so eine typische Logik dahinter, sichere Treffer werden bevorzugt. Und das passiert durch das System, durch die Anwaltsstrukturen. Das heißt, was muss man eigentlich hier aussehen? In der Statistik wird oft gemacht. Selber haben wir da zwei Paper geschrieben, also Risikoverständnis von Zöllnerinnen und Zöllnern. Und was uns da aufgefallen ist, ist gerade so dieser Umgang mit den täglichen Aufgriffen, den alltäglichen und den ungewöhnlichen. Und so alltägliche Aufgriffe sind auf einer Maschine aus der Türkei, finde ich halt fast sicher irgendjemand, der zu viel Zigaretten dabei hat oder nicht deklarierten Goldschmuck. Das heißt, es ist eine sichere Bank, diese Maschine zu kontrollieren, wenn ich nur auf Wahrscheinlichkeit, ich finde was oder ich finde nichts, schaue. Es ist schon allen irgendwie oft bewusst, dass es viel wirksamer ist und auch viel wichtiger, die großen Zahlen zu haben, also dass ich dann möglicherweise den großen Kokainfund übersehe, weil der auf einer untypischen Route passiert, auf einer untypischen Maschine. Ich aber eben zu sehr in diesem Modus drin bin, okay, ich muss etwas finden, ich habe auch meine Vorgaben und gar nicht darüber nachdenke, wie könnte ich denn in meiner täglichen Arbeit wirksamer werden? Also komme ich doch, wo ich fast sicher was finde, oder lasse ich es zu, mal das auszuprobieren und dadurch die Chance zu haben, wirklich größere Treffer zu haben. Das ist aber kein Makel des einzelnen Zollbediensteten, der jetzt hier nicht weiterdenkt oder der nicht mal sagt, okay, wie kann ich denn besser werden? Sondern ist es mal wieder ein Fehler, eine Folge, falsche Anreizstrukturen im System, die sind einfach, also belohne ich das Denken in Wahrscheinlichkeiten oder belohne ich das Denken in Risiken? Jetzt hat noch der Zoll einen Gegner, der noch nicht mal an wirkliche Rechte gebunden ist. Also die organisierte Kriminalität, die lernt halt viel, viel schneller als alle unsere staatlichen Systeme. Muss ich nicht an DSGVO halten, muss ich auch nicht an die KI-Verordnung halten. Damit will ich nicht sagen, dass diese Regeln schlecht sind, sondern dass wir es mit einem Gegner zu tun haben, der einer völlig außerhalb der Regeln spielt. Und deswegen kann ein einziger ungewöhnlicher Aufgriff, den ich mache, sicherheitsrelevanter sein als hunderte von Routinefunden. Und das muss ich auch bedenken, wenn ich über sicherheitspolitische Themen spreche, nämlich dass Sanktionen und Embargos auf eine operative Seite haben. Die werden halt nicht wirksam am Verhandlungstisch, sondern die werden dort wirksam, wo sie umgesetzt werden, also an den Grenzen. Und dann ist die Frage, haben unsere Zollbehörden eigentlich die richtigen Instrumente dafür? Sind sie international vernetzt genug? Haben sie den richtigen Austausch, um mit diesen globalen Herausforderungen auch fertig zu werden? Also wenn zwei Regierungen vereinbaren, dass sie ein Problem durch ein Embargo gemeinsam angehen, dann ist das per Definition im grenzüberschreitend. Aber der Zoll arbeitet national. Die ausführenden Behörden sind auch gar nicht dafür entsprechend ausgerüstet und nicht entsprechend befugt und können deswegen oft vom Wissen der anderen profitieren oder höchstens informell über persönliche Kontakte, aber nicht unterstützt durch das System. Ja, Beispiel Russland-Sanktionen, ja. Also was ist passiert? Scheinbare Kontrolle, es gibt halt einfach keine Direktflüge mehr. Problem gelöst? Nee, die Flüge gehen halt jetzt, also diejenigen, die das Embargo umgehen wollen, gehen halt jetzt beispielsweise über die Türkei. Du hast mir sogar gesagt, es gibt mittlerweile ganze, es ist ein Business drumherum entstanden, sowas zu organisieren, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, jetzt haben wir Risikoanalysesysteme, die bewerten die Flüge nach potenziellen Risiken, basierend auf Wahrscheinlichkeiten. Der Türkei-Flug ist nicht riskant. So, es gibt keinerlei Anreiz, den zu kontrollieren. Also keinerlei systemischen Anreiz, den zu kontrollieren, wenn sich das System nicht bewegt. Oder Zollbedienstete nicht sagen, doch, wir gehen da jetzt mal hin, weil wir so ein Bauchgefühl haben, eine Intuition haben. Ja? Und eben nicht nur auf die Kennzahlen, auf die Wahrscheinlichkeitsberechnungen schauen und prüfen da mal. Und das Zweite ist wirklich dieses sich verabschieden davon, dass man 100% Sicherheit hat. Also wenn ich wirklich Embargo-Sanktionen komplett durchsetzen will, muss ich halt 100% kontrollieren. Wohin das führt, sieht man an der Grenze Russland-Kasachstan. Da gibt es halt einfach keinen Verkehr mehr, weil da also jeder kontrolliert wird. Also muss ich Zufallskontrollen machen oder risikoanalytisch gesteuerte Kontrollen. Aber da muss ich eben in Kauf nehmen, dass ich nicht alles finden werde. Und das auszutarieren und damit zu leben, zu sagen, ich werde nicht alles finden, ich muss mit dieser Unsicherheit leben, dafür braucht es Anreize. Was wir in unserer Forschung, oder wie wir das jetzt in unserer Forschung nennen, ist zirkuläre oder systemische Datenkompetenz und KI-Kompetenz. Also das Thema Datenkompetenz, Data Literacy, hat sich jetzt langsam verbreitet, dass wir das brauchen. Ich habe dazu 2018 den ersten umfassenden Kompetenzrahmen geschrieben, der mittlerweile auch weltweit genutzt wird. Und was ich sehe, ist, es wird dort, wo es vermittelt wird, wo es geschult wird, sehr oft als Kompetenz des Einzelnen, des Individuums gesehen. Also jede Einzelne muss datenkompetent werden, idealerweise schon von der Grundschule an. Finde ich nach wie vor alles richtig und gut, aber ich habe inzwischen verstanden, wir müssen es als eine Fähigkeit von Organisationen begreifen. Und systemische Datenkompetenz bedeutet, dass diejenigen, die die Daten bereitstellen, in unserem Beispiel eben die Zollbediensteten an der Basis, die müssen verstehen und müssen verstehen dürfen, was mit diesen Daten passiert und wofür sie benutzt werden. Und dann darf es eben auch keine Mythen geben oder keine Sorgen, die Daten, die ich produziere, die Statistik, die ich produziere, wo meine Aufgriffe wird, um meine persönliche Leistung zu bewerten, sondern es muss klar sein, was passiert sich wirklich. Und diejenigen, die Daten und KI nutzen, müssen verstehen, wo die herkommen und deswegen sie auch möglicherweise limitiert sind, welche Schlüsse daraus getroffen werden können. Und wenn das passiert, wenn diese Fähigkeit als organisationale Fähigkeit aufgefasst wird, dann entsteht eben Empowerment. Und Empowerment ist gerade das Riesenthema in der KI-Community. Wir haben OpenClaw, ja, das vor kurzem aufgetaucht ist, das ist ein längliches Open Source, den ich mir installieren kann. Ein Wahnsinnssicherheitsthema, was viel überhochig bewusst ist. Und das hat eben auch damit zu tun, zu verstehen, was passiert da eigentlich, was kann überhaupt passieren und wie kann ich es aber ausprobieren in einem sicheren Umfeld. Stichwort Empowerment, am 27. Januar ist ein Paper erschienen, da geht es um Disempowerment, des Chaos der Anthropic Research Group. Die haben 1,5 Millionen Konversationen mit Claude AI ausgewertet und sind zu dem Schluss gekommen, KI verzerrt das Wett der Nutzer, KI beeinflusst moralische Entscheidungen, KI übernimmt Handlungen oft, völlig ohne vollständiges Wissen der Nutzenden, was da eigentlich passiert. Kurz darauf ist der Chef dieser Research-Gruppe zurückgetreten. Am 11. Februar erschien der Claude Sabotage Risk Report. Der kommt zwar allgemein auch zum Schluss, wir haben jetzt keine ganz großen Sicherheitsrisiken, aber wenn man dann genauer reinschaut, sieht man, es gibt jede Menge Fälle, wo Claude unterstützt hat bei der Entwicklung chemischer Waffen, wo Claude unautorisierte E-Mails geschickt hat oder die Nutzer manipuliert hat. Das heißt, wieder, es ist eigentlich bekannt. Aber was machen wir draus, wenn es nicht in unser Weltbild passt oder wenn wir das Gefühl haben, wir können eh nichts tun? Und das leider nicht. Kriegen wir halt nicht noch vom Mutter her, sondern wir kriegen es hin, dass wir auf diese blinden Flecken schauen, dass wir Menschen befähigen, empowern, sich damit auseinanderzusetzen, sich aktiv damit auseinanderzusetzen und ihre eigenen Daten an die Hand zu nehmen, damit zu arbeiten. Ich bin vor einigen Jahren ein Forschungsprojekt begleitet, das war mit der Software AG und der TU und der ETH München. Das hieß Inverse Transparenz, Inverse Transparency. Die haben damit experimentiert, dass sie mit Arbeitenden Daten gegeben haben, die im Unternehmen übersieht und die ganzen Systeme gesammelt werden. Gesagt haben, schau mal hier, diese Daten haben wir über euch. Jetzt dürft ihr mal selber schauen, was ihr damit machen könnt. Also zum Beispiel rauszufinden, was sind eigentlich eure produktiven Zeiten am Tag? Oder wo habt ihr Probleme, an denen ihr immer wieder hängt? Also es war ein unglaublicher Akt von Empowerment, der auch als solcher wahrgenommen wurde in der Organisation. Und wir kommen jetzt schon langsam zum Ende, deswegen will ich nochmal den Bogen spannen zu einer persönlichen Story. Als ich dann zurückkam aus Chile, hatten mir meine Verwandten eine Box mitgegeben mit Fotos, mit ganz alten Fotos aus den 50er, 60er Jahren. Die habe ich meinem Vater dann gegeben und der ist jetzt schon eher ein nüchterner Typ, aber der hat sich diese Fotos ganz langsam Stück für Stück angeschaut und dann hat er zu fast jedem dieser Fotos eine Geschichte erzählt. Und irgendwann hat er mich angeguckt und hat gesagt, weißt du, als meine deine Großeltern, deine Großmutter sich 1966 haben scheiden lassen, da hat deine Oma die ganzen Alben weggeworfen. Und seither habe ich diese Bilder nie wieder gesehen. Das erste Mal. Und es heißt, viel zu oft entscheiden diejenigen, die gerade an der Macht sind, darüber, welchen Teil der Realität wir eigentlich sehen dürfen. Und oft im besten, also mit den besten Absichten, aber mit teilweise ganz unabsehbaren Folgen. Und die Daten, die Informationen und die Algorithmen, die wir sehen, die formen unser Bild der Realität, unser Bild der Welt, und zwar im Einklang mit den Entscheidungen derjenigen, die gerade an der Macht sind. Und das sehen wir so klar an den jüngsten Entwicklungen im Bereich generativer KI, also durch diese Verzerrungen, durch Algorithmen, die sich selbst füttern mit den Daten, die sie wiederum selbst erzeugt haben. Und ja, damit eigentlich einer inhärenten Unfairness, die auch in diesen Systemen entsteht und einer inhärenten Disempowerment, des inneren Entmächtigung. Und ich will jetzt hier nicht naiv sein, niemand hier in diesem Raum kann das ändern, wahrscheinlich auch niemand in dem Raum da unten oder hier auf der Sicherheitskonferenz, also jedenfalls nicht alleine, was es überhaupt diejenigen ändern wollten. Aber wir können zumindest ein Bewusstsein dafür schaffen. Dieses kritische Denken fördert den Umgang mit Unsicherheit und Risiko, schulen auch an uns selbst, ja, auch an der Frage, wie gehe ich ganz persönlich damit um, wenn ich Informationen bekomme, die eben nicht in mein Weltbild oder in mein Familienbild passen. Und vor allem ansprechen, wo es sich eben nicht um individuelles Versagen hat, sondern um systemische Probleme. Und damit würde ich an dich übergeben.
Ja, ich habe ganz aufmerksam aufgehorcht. Also wenn KI nachschauen würde, wann ich produktiv bin, dann will endlich rauskommen, dass ich erst gegen 16 Uhr wach bin. Und dann könnte man argumentieren, dass man erst später, also es gibt ja einfach verschiedene Typen. Und es wäre doch toll, wenn wir alle dann arbeiten könnten, wenn wir am produktivsten sind. Also das wäre schon mal ein Vorteil. Ich will einen kleinen Schlusssatz sagen zu Gewissheiten, bevor wir in die Fragerunde gehen. Und zwar die Gewissheit, dass sich Geschichte immer zum Positiven entwickelt, die wir so lange hatten oder beziehungsweise womit ich eigentlich so ein bisschen aufgewachsen bin in meinem Studium und auch insbesondere hinsichtlich der Gleichberechtigung. Ich dachte immer, es geht vorwärts. Für meine Töchter oder für meine Tochter wird die Zukunft einfach viel einfacher sein und viel gleichberechtigter oder die wird gar nicht mehr sich die Fragen stellen, die ich mich heute frage. Und stattdessen, ich habe all meine Teilnehmerinnen im Podcast befragt, also fühlt man geradezu einen Backlash, was Frauen und Gleichberechtigung angeht. Zum Beispiel, den Podcast habe ich auch gestartet, damit man nicht sagen kann, es gibt keine Expertin. Ich glaube, 70 Folgen fast zu allen möglichen Themen. Und ich habe mir immer gedacht, wenn jemand eine Expertin braucht, dann kann er den Podcast hören. Und es gibt zu jedem Thema eine Expertin. Aber diese Frage, die stellt sich gar nicht mehr. Man hat ja jetzt irgendwie schon im letzten Jahr, vorletzten Jahr hat man immer geguckt, ja, Panels müssen irgendwie so halbwegs paritätisch besetzt sein. Man muss mindestens mal eine Frau, auch wenn sie moderiert. Und ich habe mir jetzt sagen lassen oder höre das auch immer, das ist jetzt überhaupt gar kein Thema mehr. Und auch bei den Vereinten Nationen oder internationalen Organisationen, also den ganzen Gender-Debatten und so, die werden jetzt ausgeklammert. Das ist einfach kein Thema mehr. Und das finde ich eine besorgniserregende Entwicklung, die mir ein bisschen Sorgen macht. Ja, und deshalb müssen wir Männer und Frauen zusammenhalten, dass sich das Rad der Geschichte nicht zurückentwickelt, weil wir alle besser dran sind, wenn wir Gleichberechtigte sind. Und ein letztes Wort zum Thema Resilienz. Ich denke, diese Zeiten erfordern, wie gesagt, ein bestimmtes Mindset. Und zwar das Mindset, dass man nicht ein Opfer des Geschehens ist, sondern trotzdem die Kraft hat und auch die Möglichkeit hat, die Zukunft selber zu gestalten. Also, dass Dinge einem nicht nur passieren, sondern dass man sich jedes Mal, wenn irgendwas passiert, dann überlegen kann, was man damit macht. Und das Handeln, wie man auf Krisen so reagiert, das zeichnet dann einen aus und das macht auch Resilienz aus.
Danke.
Genau. Und somit würde ich gerne die Fragen in der Runde eröffnen. Wir haben sie jetzt ziemlich zugeschüttet mit unseren Insights über Daten, Technik, Resilienz, was die Bundesregierung macht und nicht macht, was der Zoll macht und freuen uns sehr auf die Diskussion mit dir.
Ja, wieso ich sagte, was wären wir ohne die Männer, die uns unterstützen? Wir haben zwei wunderbare Männer dabei als Krisenmanager. Und deswegen darf ich einen von euch bitten, vielleicht, wenn ihr euch kümmert, dass das Mikrofon umgeht, falls jemand eine Frage hat.
Ja, guten Abend. Mein Thema ist die Resilienz der Zivilbevölkerung. Und aus rein idealistischen Gründen hatte ich seit anderthalb Jahren hier in Münchner Umfeld Vorträge dazu. Und die Leute sind geschockt, ja, weil ich bin sonst im Arbeitsmarkt. Also seit 30 Jahren mache ich sicher nicht so Militärpolitik. Deswegen habe ich da. Und meine Frage ist, und den Kredit kochen den Bürgern gestellt, warum nicht das unserem Klimat macht? Warum nicht die Regierung das flächendeckend macht? Also zum Beispiel frage ich die Leute, kennt ihr das Bundesamt für Bürgerschutz? Und 80% haben noch nie davor gehört. Oder Operationsplan Deutschland haben sie überhaupt noch nie gehört. Deswegen meine Frage, was macht die Regierung? Was sind die Pläne? Das ist wirklich die Frage, die Bürger nicht in München stellen. Warum machen sie das? Wirklich aus idealistischen Gründen. Die Zivilbevölkerung, ist es wichtig, dass die resilient wird? Weil wir werden ganz andere Krisen haben. Wir werden höchstwahrscheinlich Krieg haben. Gibt es da Pläne?
Ich kann natürlich nicht für die Bundesregierung antworten, aber also Oplan Deutschland und das Bundesamt für den Bevölkerungsschutz sind mir natürlich ein Griff. Ich glaube, die probieren schon sehr, sehr viel zu machen, aber es scheint anscheinend notwendig zu sein, noch mehr in die Breite zu gehen. Andererseits, glaube ich, kann man auch sehr dankbar sein, dass es Menschen gibt wie Sie, die das hier auch raustragen, weil das kann ja die Bundesregierung gar nicht alles alleine leisten. Man braucht ja Multiplikatoren, Leute, die Verständnis dafür haben, die selber wissen, die dann aus dem Leben erzählen und nicht nur abstrakte Vorträge halten. Das ist dann, glaube ich, ein Mix geben.
Und danke für Ihr Engagement. Also ich kann nur vielleicht versuchen, die Parallele aus dem Holz zu ziehen. Ich habe ja erwähnt, wir haben dort ein bisschen auf eine krass innovative, dynamische Innovationsabteilung gestoßen. Aber die können nicht hingehen an die Flughäfen und können mit den Leuten vor Ort drüber sprechen, was sie vorhaben und wie sich Entwicklung von solchen Systemen, Flug-KI-Systemen auch ändern sollen und stärker nutzerzentriert werden sollen. Das können die einfach nicht. Das ist nicht vorgesehen, dieser Kommunikationsweg. Dafür kann keine reizende Person was. Und vermutlich ist das Problem noch nicht mal bewusst, weil diese Lücke auch nicht von einer Regierung gespiegelt werden kann. Und wir hatten vielleicht gerade ein Riesenglück, dass wir in dieses Fenster eingestoßen sind mit einem Forschungsvorschlag und dann eine Bereitschaft war und zufälligerweise zum bestimmten Zeitpunkt auch gerade noch Geld da war, um sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und fast so das Gefühl gehabt, oh, das wurde so, wir wurden so willkommen geheißen, weil alle merken, da ist ein Problem, aber wir können es innerhalb des Systems nicht lösen. Es muss jemand von außen kommen.
Ja, hallo, Rebecca. Und also ich habe zu der Resilienz und Zivilgesellschaft in einem Digitalisierungsprozess probiert und finde eigentlich, was so in den letzten Jahren passiert ist, auch in Deutschland, schon eher beeindruckend. Ich muss sagen, ich bin im Moment wirklich eher optimistisch, was die Resilienz angeht, gerade im Vergleich auch, was du das jetzt sehr, sehr der letzten Bundessicherheitskonferenz passiert jetzt und jetzt. Wenn man jetzt sagt, letztes Jahr war ja eigentlich eher noch dieser Schockmoment da, wo realisiert wurde, okay, wir müssen was machen. Und es ist extrem viel passiert seit letztem Jahr. Und ich will auch fast ziemlich eben angehen. Ich hatte was auf einem Jahr gedacht und die komisch, wir haben es für internationale Forschung, Civic Days und Polarisierung, ist so Missinformation und irgendwie kommen es noch gar nicht richtig in Deutschland an. Mittlerweile würde ich das nicht mehr sagen, sondern es gibt extrem viele Initiativen, die sich gerade mit auseinandersetzen, die zu dem Thema arbeiten, die auch zu organisationeller Resilienz arbeiten, gerade im zivilgesellschaftlichen Raum. Und das alles so, diese ganzen Bits und Pieces gerade zu sehen, finde ich sehr ermutigend. Und natürlich gibt es für uns auch bewusst, dass dass es einfach auch Zeit braucht, Resilienz aufzubauen. Das ist von diesem Zeitpunkt, wo wir realisiert haben, okay, wir sind in einer Gefahr, so wir bauen neue Strukturen und Änderungen auf. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber im Moment müssen wir einmal ein bisschen auf einem ganz guten Weg. Was sicherlich noch mehr gebraucht ist, die Verbindung von unterschiedlichen auch Disziplinen, Militär, Zivile, aber auch gesellschaftliche Fragen. Und da vielleicht noch von der zu den Ort ist Frage danach da und ich gehe nur damit.
Wenn wir ja eingeredet haben, wenn sie haben, wir müssen gerade schon schauen, wie die Person da und Barbara, wenn wir auch bestimmen, wir den Weg sind, einmal weiter zu denken und aber auch diese Frage des Austeils. Ich glaube, die ist auch, also das nehme ich auch falsch, Leute mit, zu sagen, okay, es gibt einfach Unsicherheit, die müssen wir aushandeln. Und dann können wir nicht alles planen. Es wird einfach nicht möglich sein, egal wie gerne wir das wirklich hätten. So, wissen nicht, wenn es solche über den Rad weiter haben, diese Auseinandersetzung und dann auch beide Gesten einfach von einzigen Beteiligten. Und es ist übrigens gestellt.
Ja, das wäre gut, um Taten nicht zeichnen, als andere zu halten. Vielen Dank dafür. Ich finde das wunderbar. Und dieses Thema Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität beschäftigt mich auch schon ganz lang. Ich bin gerade so in den letzten Zügen meiner Rolle als Chair von einer Arbeitsgruppe, die für den weltgrößten technischen Berufsverband einen globalen Standard für Daten- und KI-Kompetenzen entwickelt. Und wir sind da eben auch sehr interdisziplinär. Wir sind international aufgestellt aus unterschiedlichsten Ländern. Wir machen es alle ehrenamtlich. Kommen aus unterschiedlichsten Disziplinen, aus der Statistik, aus Sozialwissenschaften, eigentlich aus der Pädagogik teilweise, aus der Informatik. Und wir haben echt lange gebraucht, um zu verstehen, wir müssen erstmal darüber reden, worüber wir eigentlich reden. Weil wir teilweise
die gleichen Begriffe verwenden, aber was Unterschiedliches meinen oder unterschiedliche Begriffe und das Gleiche damit meinen, das ist so ein Riesenthema. Wie finden wir eine gemeinsame Sprache? Und ich bin optimistisch, dass KI, wenn man sie gut einsetzt, wenn man sie schlau einsetzt, hier auch so eine Vermittlerrolle leisten kann, ob das durch ja, Umformulierungen, Rephrasing, auch mal ein bisschen Distanz zu sagen, was hat man eigentlich wirklich gemeint, was war denn drin in dem, was er gesagt hat und was nicht schaffen kann. Vielleicht auch durch kluge Visualisierungen, also dass wir da auch eine richtig super technologische Unterstützung bekommen können, um uns als Menschen besser zu verstehen und besser miteinander kommunizieren zu können. Das schönste Beispiel ist ja automatisierte Übersetzungen, also Möglichkeiten, dass ja jetzt Handys schon live Übersetzungen machen und damit auch Barrieren senken, Zugänglichkeit schaffen. Und wir haben jetzt nicht so viel über die positiven Seiten gesprochen, aber ich bin auch absolut davon überzeugt, dass wir jetzt ohne naiv zu werden und ohne jetzt die Risiken zu verleugnen, auch zu sagen, okay, was machen wir jetzt aber daraus und wo sind die Chancen und vor allem bei Technologie zum Wohl von uns Menschen für das Gute nutzen. Und da, also da kann ich nur absolut zustimmen. Deswegen vielen Dank für diesen Kommentar.
Hi, erstmal vielen Dank, Lea, wirklich toll. Und weil ich fand es hier klasse. Bieten bei mich fest an der Spielkurse, das und die Sicherheits- und Katastrophenmanagement. Ich wollte also ein bisschen an das, was Sie gesagt haben, weil, also ich habe mich mit dem so in die Trennung, dem so ja ein Freiheitsrisiko auseinandergesetzt, aber und das ist einfach in Deutschland was ganz, ein ganz großes Problem, wenn wir hören, also man hat an sich, wenn man zu viel Informationen so preisgibt, dass sie über der Panik verfallen. Unkontrolliert reagieren und dann eben natürlich über die Kontrolle über das auch sonst in der Öffentlichkeit passiert reagieren. Das heißt, was man bekommt, also sehr dosiert Informationen heraus und hat dann vereinbart, Kontrolle über den eigentlichen Informationsfluss, wenn wir die reagieren, also wirklich als Menschen erleben nicht mehr so, wie sie sollen, dass sie am Ende einen Teil der Information, sondern sie fangen an zu suchen, was für die Lücken die sind. Dieser ja, Information zu geben. Und da hat es natürlich die Möglichkeit von Desinformation schon zu geführt und dann gibt es also Chaos-Bus. Und das ist Party-Kriegs-Pro ist halt immer wieder präsent. Das sehen wir so oft. Ja. Und ich war zwar schon mittlerweile vor 2 Jahren, da hat der damalige BDK der Chef einfach mal gesagt, liebe Leute, fangt an, mich vorzubereiten, wir haben ja so einen schönen Wahlkeeper. Und ich glaube, er hatte dann so einen kleinen Ordnungsruf, ich weiß nicht mehr, aus welchem immer wir bekommen, dass er sich dann natürlich hat. Und insofern das, was durch die Medientage gegangen ist, um Gottes Willen, jetzt will sich alle vorbereiten, Panik, 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 wurde zurückgepfiffen und alle weiß man wieder, ist alles in Ordnung, es gibt gar kein Problem. Und da hat er dann auch schon beworben. Und wenn wir uns jetzt ihren Ratgeber mal ansehen von BDH, ich bin kein Fan davon, es ist ein gutes Basic-Dokument, wenn man damit anfangen, aber es ist, es kommt dann wieder durch, dass man vermeidet, mit Angst zu arbeiten, sondern eher Angst vermeiden will, umgehen will, ausschließen will. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler. Weil Angst ist das, was uns Menschen in Ausnahmesituationen lenken kann. Ja, wir haben also im Grunde in unserer Gesellschaft eine solche Neigung, lieber Angst, eine Angstfeuerung. Ja, wir sehen das auch zum Beispiel beim Bundesamt für Risiko. Bewertung. Wir haben einen Ratgeber für Kinder ausgegeben im Zusammenhang mit der Pandemie und haben die Kinder in diesem so ein Comic gewesen, also im Grunde damit dafür verlacht, dass sie Angst zu keinem haben. Ja, also dass es peinlich ist, dass es schambehaftet sein muss, weil man Angst hat. Was eigentlich total absurd ist. Also Angst ist immer, wir müssen einfach sagen, ne, also schauen, wo ist es, sag ich mal, etwas, wo es relativ viel, also wo kein Genahebnis ist, sag ich mal, auch ein Niveau kommt, wo man handeln kann, also handlungsfähig ist, aber wie war es komplett auszuschalten, das ist da dafür eigentlich zu einer Handlungsunfähigkeit. Und das dann jetzt in Transkontaller, da sehen die Leute und ich hoffe, wir hatten es so schön gesagt. Wir vertrauen auf Systeme wie Handys, Alarmanlagen und so weiter, technische Signale und Vorbereitungen haben unseren Sinn, wie hat das komplett wissen? Das hat unsere Angst. Auslösenden Sensoren funktionieren schon gar nicht mehr, dass wir also unsere eigenen menschlichen Systeme irgendwie komplett ausgeschaltet haben. Und das führt auch wiederum zu all dem, was ihr heute schon so schön gesagt habt. Also, es ist ein ganzes System, das ernst und ernst. Ja, und das man sich selber nicht mehr traut, in einem Sinn. Ich glaube, damit bist du auch angefangen.
verdammt, das ist jetzt auch ein Kommentar, ich habe auch schon eine kleine Frage, aber ich finde, also zumindest jetzt aus der Forschung, wie ich ein Problem habe, ist diese Anzahl erheben, das Panikrisiko so stark bestimmt in den Behörden und da müssen wir echt anfangen und Offenheit hat über diese Lage reden, ja, die Angst akzeptieren als Möglichkeit.
Ich würde gerne kurz darauf reagieren an entweder Norwegen oder Schweden war das, die haben ein Handbuch rausgebracht, der was zu tun hat im Kriegsfall. Also expliziter geht es gar nicht. Es wurden neue Gesetze erlassen, was im Kriegsfall jeder sozusagen zum Staatsdienst gezwungen werden kann, auch wenn es nicht militärisch ist, aber wenn das man eingeteilt werden kann. Und die geben auch nicht in Angst und Schrecken, sondern im Gegenteil nicht. Also es vermittelt halt Sicherheit, weil dann weiß man, was zu tun ist. Und ja, ich weiß auch nicht, wo da das Problem ist. Und ich finde auch, wir sollten offener darüber reden und dann weiß man, was im Ernstfall tatsächlich zu tun ist.
Ja, danke. Und was ich auch assoziiere damit, ist, was ich auch im Laufe der letzten 25 Jahre wirklich gelernt habe, ist, nicht zu schnell mit der Lösung zu sein, sondern sich zu fragen, was ist eigentlich das Problem? Also ist wirklich die Angst das Problem oder worum geht's? Weil ich sonst Gefahr laufe, dass ich mich in meinen Handlungsoptionen einschränke, wenn ich nur eine mögliche, also wenn ich zu eng denke, wenn ich vielleicht das Problem falsch formuliert habe. Und dieses freie Ding, also sich diese Freiheit auch im Denken zu erlauben und dann auch ja, zu überlegen, was kann denn schon was passieren? Ja, vielleicht kann man dafür auch sogar Wargaming einsetzt. Vielleicht wäre das ein ganz cooler Anwendungsfall, um zu sagen, was habe ich denn an Alternativen oder was wäre denn schlimmstenfalls, wenn ich jetzt Informationen rausgebe und es bricht Panik aus. Also das wäre vielleicht mal ein innovativer Ansatz, wie man es probieren könnte. Und ich beziehe es jetzt auch mal doch ganz aktuell auf unsere Situation heute. Ja, also als Zoe mir geschrieben hat, ja, meine Betreuung fällt aus. So ist natürlich die erste Überlegung, ja, okay, dann müssen wir das absuchen. Aber dann hören zu sagen, okay, das ist eine Option, also die schließen wir auch nicht aus, aber das können wir noch machen. Können die Männer mitnehmen, dann sollen die kleinen Spaß oder wir nehmen sie halt nach vorne oder wir kombinieren was oder wir fragen mal in unseren Netzwerken, ob jemand spontan Zeit hat. Und nicht zu sagen, okay, ich kann aber eine Betreuung, deswegen kann das Panel nicht machen, sondern okay, ist es denn so schlimm, wenn wir jetzt ein Kind dabei haben? Es ist nicht, im Gegenteil, ich glaube, es hat uns auf eine andere Art und Weise inspiriert und vielleicht auch an mancher Stelle ein bisschen den Druck rausgenommen. Also, das ist Ungeplante zuzulassen, das kann, finde ich, auch sehr überraschend sein.
Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen, als Sie vielleicht noch nicht geboren waren. Und zwar Mitte der 80er Jahre habe ich als Deutsche in Italien gelebt. Also, das war mit der EU noch alles nicht so weit von anderen Zeiten, auch datentechnisch. Und da hat sich der Gaddafi erlaubt, User zu beschießen mit Raketen. Und da war ein US-Stützpunkt und auf einmal war das eine riesige Sache. Also er ist auch gar verwünscht verletzt worden. Und das ist irgendwie morgens um 3:30 passiert. Auf alle Fälle, als wir aufgewacht sind, war es in allen Radio und Fernsehen. Und sofort sind ich habe in einem internationalen Umfeld gearbeitet, also mit anderen Leuten, Franzosen und Engländern. Und wir haben gesagt, was passiert denn jetzt? Ist jetzt der Kriegsfall? Schieß mal zurück, was machen wir? Kommen wir aus diesem Land raus? Machen die da wieder Grenzen dicht? Wir hatten ja keine Ahnung, was Krieg bedeutet. Also wir waren ja alle ohne Krieg aufgewachsen. Haben da im Umgeland, okay, hier. Einer hatte ein Auto, irgendwie kommen wir bis zum Skrenam und dann über die grüne Grenze nach Österreich. Wir waren mal in Junge zum Hochsam, das hätten wir schon gedacht. Und dann haben aber die Italiener, und das ist für mich, was in der Krise und in der Angst kommen muss, die Sicherheit von denen, die mehr wissen als von selbst. Also da hat sich der Verteidigungsminister hingestellt und hat wirklich durchgesagt,
Also wir sprechen mit unseren amerikanischen Kollegen. Wir Italiener wollen eigentlich nicht, dass es eskaliert, aber natürlich die Amerikaner haben hier erstmal ein Stück weit das Satire-Basis, die damit so mitgeschossen wurde. Und wir werden uns immer wieder melden und sagen, was passiert. Und vormittags um 11 kam dann wirklich nur, sagen, es passiert nichts. Also wir schießen nicht zurück, wir waren einfach nicht zu Hause. Und ich erinnere mich heute noch an diese Panik, dieser Stunden, wo man nicht weiß, was diese Situation bedeutet. Jetzt nur für uns, ein Wäldchen in der Betroffenen, aber sie verlieren das ganz groß. Und auf der anderen Seite die politisch Verantwortlichen, die sich halt hingestellt haben und damals etwas gleich kommt, wie er geklappt hat. Also wir haben das Ding geglaubt, dass er gesagt hat, wir verhandeln und wir sagen euch Bürger, was sagt. Und das ist der Schritt, der mir flehentlich auch mutig das an, dass man den Bürger und der Bürger ihm und auch bei anderen Menschen, die ihr Leben das zutrauen kann, zu sagen, was Sache ist. Und dann ich auch so drauf muss.
Magst du vielleicht noch?
Hast du die Einladung? Bitte, als letzter Kommentar.
Ja, es würde passen. Ich würde nur sagen, Sweden mit Chaos und was Sie sagen, mit Mindset. Meine Erfahrung ist genau das. Alle die Bürger, denen ich sozusagen klaren Wein einschippe, sind zwar erstmal geschockt darüber, aber die gerade nicht in Panik, sondern man kann den Bürger was zutrauen. Das ist ein Mindset der Behörden und viele Politiker haben auch so ein Mindset, dass dem Normalbürger darf man das sozusagen nicht so klar machen. Das muss man ein bisschen hier neu waschen. Aber meine Erfahrung ist jetzt wirklich seit 1,5 Jahren, wenn man den Leuten ganz pragmatisch das erzählt. Das ist zwar schockierend, aber die reagieren nicht panisch. Und ich bringe das Beispiel mit Schweden, wo das drinsteht, wenn der Krieg kommt, macht ihr das und das. Ja, und das finden die auch in Deutschland, wenn ich denen das erzähle, dass die Schweden sowas haben, wo klar steht, Krieg. Aber sie können sich erinnern, als Pistorius zum ersten Mal das gesagt haben, also kriegstauglich, da ist er ja auch schon schwer kritisiert. Das ist ein Mindset.
Es scheint mir so, als wären alle im Raum bereit und resilient. Und das ist auch eine Beobachtung der letzten Jahre, dass die Bürger und Bürgerinnen weiter sind als die Politik. Denkt, weil das an den Leuten wirklich was zünden kann. Sie wollen nur wissen, was Sache ist. Und deswegen muss man klar kommunizieren und Gefahren benennen und einfach besser vorbereitet sein. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier getroffen haben, uns auszutauschen. Ich hoffe, wir können ja über Strategie in Kontakt bleiben. Danke, dass Sie meine kleine Tochter hier auf, ich sage jetzt nicht ausgehalten, aber danke für Ihre Geduld, für die ganzen Zwischenschritte. Es ist ein großes Vergnügen und auch wieder mit dir im Gespräch zu sein. Vielen Dank und einen ganz schönen Abend.
Danke. Danke von mir. Ja.